Willkommen zum Otto Alpha 6 Podcast. In der heutigen Sonderfolge wollen wir das TKKG-Hörspiel Trickdieb auf Burg Drachenstein besprechen. Hallo Heike, fandest du den Kandiszuckertrick in der Folge auch so interessant wie ich?
Der Kandiszuckertrick hat zumindest einige interessante physikalische Aspekte, auf die wir am Ende der Besprechung dann nochmal eingehen wollen. Aber fangen wir erstmal mit den speziellen Fakten zu der Folge an. Trickdieb auf Burg Drachenstein ist die Hörspielfolge Nummer 59 aus dem Jahr 1988. Das Buch stammt schon aus dem Jahr 1985, aber es ist auch kein reguläres TKKG-Buch, sondern irgend so eine Sonderedition, die sich Supertramp-Bücher nennt. Auf dem Cover sehen wir die titelgebende Burg inklusive Brücke über den Burggraben und Tim und Karl jagen jemanden über diese Brücke. Im Klappentext erfahren wir, dass TKKG auf Einladung eines Schulfreunds ein Wochenende auf Burg Drachenstein verbringen wollen. Und es wird auch schon angedeutet, dass ein international gesuchter Trickdieb dort sein Unwesen treibt. Das Hörspiel dauert ungefähr 44 Minuten. Der Handlungszeitraum erstreckt sich über etwa 2 Tage.
Die Geschichte startet am Hauptbahnhof der Millionenstadt. Die TKKG-Bande ist schon auf dem Bahnsteig und wartet auf ihren Klassenkameraden, der sie zum Wochenende eingeladen hat. Der trägt den netten Namen Udo Hiebrecht Edler von Dröningen. Tim weiß, dass es die Burg seit 888 Jahren gibt. Ich fand es hier ganz interessant, dass dieser historische Fakt von Tim kommt und eben nicht von Karl. Das ist ja eigentlich seine ureigenste Aufgabe in TKKG, immer viel geschichtlichen Hintergrund zu bringen. Während TKKG also warten, Udo hat sich verspätet, gibt es plötzlich Tumult auf dem Bahnhof. Man sieht ein paar Leute einem anderen Mann hinterherrennen. Kurze Zeit später kommt Kommissar Glockner zu ihnen und erzählt, ein Mitarbeiter von ihm hätte auf dem Bahnhof den international gesuchten Trickdieb Murat Hachet erkannt. Und das wäre der Tumult gewesen. Er erzählt ihnen dann auch noch, wie man Murat Hachet erkennt. Er wäre nämlich immer sehr elegant gekleidet und hätte eine Geiernase. Ich fand das als Kind und auch jetzt als Erwachsener immer ganz gut, wenn die Verbrecher in Kinderbüchern leicht zu erkennen sind. Das kann Kleidung sein oder wie hier ein körperliches Merkmal. Ich habe das nie irgendwie als despektierlich wahrgenommen. Ich mag in Kinderbüchern generell nicht, wenn man bis zum Ende offen lässt, wer war der Böse und dann war es der nette Onkel von nebenan. Diese Psychospielchen brauche ich in Kinderbüchern jetzt überhaupt nicht. Und ich war als Kind, als 12-, 13-Jähriger doch durchaus intelligent genug, um zu wissen, dass nicht alle Leute mit Geiernasen Verbrecher sind und auch nicht umgekehrt jeder Verbrecher eine Geiernase hat. Ich konnte also sehr gut trennen zwischen Fiktion und Realität. Und ich bin mir sicher, dass heutige Kinder das genauso gut können. Insofern finde ich es nach wie vor gut, dass das hier so gemacht wurde. Kurze Zeit später kommt dann besagter Udo, Kommissar Glockner verabschiedet sich und die TKKG-Bande steigen in den Zug ein.
Was mir in dieser Szene nicht ganz klar geworden ist, ist, warum Glockner eigentlich am Bahnhof war. Es fällt eine Bemerkung wie, ach, da habe ich es ja gerade noch rechtzeitig geschafft. Insofern könnte man meinen, dass Glockner sowieso vorhatte, am Bahnhof die TKKG-Bande für das Wochenende zu verabschieden. Und dann kam ihm dieser Einsatz wegen Murat Hachet dazwischen und deshalb hat er es nur noch knapp geschafft. Oder er hatte es gar nicht vor, TKKG nochmal auf dem Bahnsteig zu treffen, war jetzt nur in dienstlicher Funktion auf dem Bahnhof und dachte, na, dann kann ich ja kurz noch gucken, ob ich die Kinder noch mal sehe. Und hat es deshalb dann zufälligerweise noch rechtzeitig geschafft, ihnen noch kurz Tschüss zu sagen. Das macht für die Handlung natürlich überhaupt keinen Unterschied. Könnte eventuell aus dem Buch geklärt werden, aber diesmal haben wir das Buch leider nicht vorliegen. Wir besprechen also heute wirklich ausschließlich das Hörspiel. Im Zug während der Fahrt wendet sich das Gespräch jetzt dem Burghotel zu. Udo erzählt, dass sein Vater Eduard der 17., der wie ein König klingt, aber die Königswürde hat niemand seiner Vorfahren angestrebt, im Burghotel Vorkehrungen getroffen hat wegen der Katastrophe neulich. Und die Katastrophe wird dann auch näher erläutert. Wie Udo erzählt, ist die Burg vollgestopft mit Kunstschätzen, die überall rumliegen, stehen oder hängen und den Gästen unmittelbar zugänglich gemacht werden. Das heißt, in jedem Gastzimmer scheint irgendeine Antiquität ausgestellt zu sein. Und 3 wertvolle Gemälde sind vor 5 Wochen aus 3 verschiedenen Zimmern gestohlen worden.
Ich fand es sprachlich hier jetzt ganz interessant gemacht von Stefan Wolf, dass zuerst mal die Idylle beschrieben wird. Sie schauen aus dem Fenster des Zugabteils, sehen Vögel und Landschaft. Und dann kommt gleich das Wort Katastrophe.
Wie die Kunstschätze verschwunden sind, bleibt unklar. Die Gäste, die in den betreffenden Zimmern gewohnt haben, waren unverdächtig. Man hat auch ihr Gepäck durchsucht und die Antiquitäten wurden nicht wiedergefunden. Seither ist es jetzt Praxis auf Burg Drachenstein, dass sobald ein Gast abreist, irgendjemand, der Hausdiener oder Udos Schwester, im Zimmer unauffällig kontrolliert, ob noch alles da ist und erst dann der Gast abreisen darf. Gepäckkontrollen wären bisher noch nicht nötig gewesen. Seit dieser Katastrophe vor 5 Wochen sei nichts weiter mehr abhanden gekommen. Glück im Unglück ist, dass die Kunstschätze natürlich versichert waren. Hier erwähnt Udo auch den zuständigen Versicherungsvertreter, einen Spezialisten für Hausrat namens Achim Knutzelspecht. Udo kann diesen anscheinend nicht besonders gut leiden. Der Grund wird nicht wirklich weiter ausgeführt. Dieser Knutzelspecht hätte auf jeden Fall die Kunstschätze auf Burg Drachenstein begutachtet und den Wert der 3 gestohlenen Gemälde auf 300.000 Mark taxiert. Da jetzt der Versicherungsfall eingetreten ist, dass diese Kunstschätze verschwunden sind, will die Versicherung 150.000 Mark zahlen. Das kam mir beim ersten Hören erstmal merkwürdig vor, wenn man doch sich darüber einig ist, dass die Gemälde 300.000 Mark wert sind. Warum zahlt die Versicherung dann nur die Hälfte? Aber anscheinend haben die Dröningens die Kunstschätze nicht zum vollen Wert versichert. Da würden sie sich an Prämien wahrscheinlich dumm und dämlich zahlen. Insofern nehmen wir das jetzt einfach mal so hin, dass die Versicherungssumme 150.000 Mark beträgt. Jetzt kommt Klößchen zurück ins Abteil, der mal kurz aufs Klo war. Und er trägt deutliche Spuren einer Ohrfeige im Gesicht. Er erzählt, als er aus der Toilette rausgekommen ist, sei er mit einem Mann zusammengerempelt. Und bevor er sich bei dem entschuldigen konnte, wäre der sofort eskaliert und hätte ihm eine geknallt. Tim ist natürlich sofort auf 180, das geht ja gar nicht. Wir können es nicht zulassen, dass sich irgendjemand an einem von uns vergreift. Den werden wir jetzt sofort stellen. Alle Jungs machen sich auf den Weg zurück zur Zugtoilette, um diesen Menschen zur Rede zu stellen. Klößchen und Tim würden Sinn machen. Klößchen muss ihn identifizieren und Tim eben als schlagkräftige Unterstützung. Ob Udo und Karl jetzt wirklich unbedingt notwendig sind, die beiden zu begleiten, sei mal noch dahingestellt. Die 4 Jungs finden die Tür der Zugtoilette auf jeden Fall verschlossen vor. Und als sie sich öffnet und ein Mann heraustritt, sagt Klößchen: "Nee, der war's nicht. Der Typ, der mich geohrfeigt hat, hatte glatte schwarze Haare, zurückgegelt und der Mann, der ihn jetzt gegenübersteht, hat eine blonde Mähne und außerdem noch einen Vollbart. Der war es bestimmt nicht." Tim fragt jetzt nochmal nach, wie der Ohrfeigentyp denn genau ausgesehen hätte. Nur schwarze Haare ist ihm anscheinend zu wenig als Beschreibung. Und Klößchen erinnert sich, naja, der hatte einen eleganten weißen Anzug an, er hatte eine Geiernase und irgendwie fleckige Haut. Und da geht bei Tim sofort die Warnlampe an. Genauso hat uns Kommissar Glockner doch Murat Hachet beschrieben. Das war bestimmt der Trickdieb, mit dem Klößchen da gerade zusammengerempelt ist.
Die Jungs durchstreifen jetzt den Zug und halten Ausschau nach Murat Hachet, können ihn aber nirgends finden. Dann ist die Zugfahrt, die übrigens 2 Stunden gedauert haben soll, zu Ende und sie kommen an ihrem Zielort an. An der Burg angekommen, macht Gabi einen Scherz. Das ist eine der schönsten Burgen, die sie kennt. Und sie kennt schon 2. Und da haben wir uns mal überlegt, was ist denn die andere Burg, die Gabi kennt?
Mittlerweile sind TKKG ja schon fast Burgenexperten. Aber alle Burgen, die mir so eingefallen sind, kommen zumindest in der Hörspielzählung erst nach dem Aufenthalt auf Burg Drachenstein. Als da wären die Wächtlingsburg aus Sklaven für Wutavia, die Burg Zährenstein von Kampf um das Zauberschwert Drachenauge, das Burghotel, in dem das Mörderspiel stattfindet, die Hexenburg, zu der eine Klassenfahrt geplant war, oder auch die Burg Rabenfels aus Das Geheimnis der Burgruine. In den 58 Hörspielfolgen vor Burg Drachenstein ist uns jetzt keine Burg begegnet.
Es gibt dort ab und an mal die Erwähnung, etwas wäre ähnlich wie eine Burg, zum Beispiel die Festung von Shedli Hamuda aus den Bettelmönchen oder auch im Buch zum Schlangenmensch, wo Graf Falkenstein zu Neuöttering seine gestohlenen Gemälde im Burgverlies verstecken soll. Allerdings wohnt er in einem Schloss, das passt also nicht so ganz. Was wir finden, was am besten passt, ist aus dem Buch Haie an Bord, also das Hörspiel Bombe an Bord. Als TKKG in Italien sind, besichtigen sie nämlich einen Burgturm und Karl weiß, der hat früher zu einem Castello, zu einer echten Burg gehört, von der ist allerdings im Moment auch nichts mehr zu sehen. Also so eine richtige Burg ist das jetzt auch nicht, aber sonst ist uns in den paar Büchern, die wir durchgesehen haben, nichts anderes untergekommen. Das bleibt also im Moment noch offen, ob das eine wahre Aussage ist oder ob sich Hacke Francis da wieder hat was einfallen lassen. Zurück in der Handlung sehen Sie dann noch, wie ein weiterer Gast ankommt, bevor Sie ins Hotel reingehen. Und zwar ist es der blonde Mann aus dem Zug. Aber Tim tut das im Moment ab, der interessiert uns nicht.
Jetzt folgt erstmal die Vorstellung von TKKG und der Familie Dröningen. Wir lernen also Eduard und Lotte, die Eltern von Udo und seine Schwester Julia kennen. TKKG werden sehr herzlich aufgenommen. Sie sollen sich für dieses Wochenende wie zu Hause fühlen. Sie bekommen auch die besten Zimmer, weil im Moment sowieso nicht so viel los ist. Die besten Zimmer wären nämlich für Gabi ein Einzelzimmer Nummer 311 und das größte Zimmer, was sie haben, 312 für die Jungs.
Was die Zimmeraufteilung angeht, haben wir uns das bei der Burg jetzt so vorgestellt. Da es sicher die besten Zimmer sind, werden es wohl alles Zimmer sein, die nach außen einen Blick haben, sprich zum Burggraben hin und nicht nach innen in den wohl noch vorhandenen Burghof. Das wird später noch relevant, weil es noch andere Gäste gibt, die für die Geschichte eine Rolle spielen werden.
Und da die Zimmer von Gabi und den Jungs nebeneinander liegen und aufeinanderfolgende Nummerierungen haben, gehen wir jetzt also davon aus, dass die Zimmer wohl so durchnummeriert sind, dass auf der einen Seite des Flures durchnummeriert wird und auf der anderen Seite, also praktisch auf dem Innenhof, dann zurücknummeriert wird. Also nicht gegenüberliegende Zimmer aufeinanderfolgende Nummern haben. Auf dem Weg zu den Zimmern gibt es jetzt auch noch eine flüchtige Begegnung mit dem Versicherungsspezialisten Knutzelspecht. Der treibt sich also offensichtlich auch schon wieder auf der Burg rum, ist aber auch zu verstehen. Schließlich gab es gerade einen Versicherungsfall. Vielleicht überprüft er einfach die Sicherheitsvorkehrungen, um möglichst einen weiteren Diebstahl zu erschweren. TKKG finden die Burg auf jeden Fall toll. Alle sind total begeistert von der historischen Atmosphäre. Nur Klößchen hält sich mit der Beurteilung noch zurück. Er will erst mal testen, wie denn die Küche so ist. Und für den Fall, dass die Portionen ihm zu klein sein sollten, beschließt er erstmal zur Vorspeise eine Tafel Schokolade zu sich zu nehmen. Währenddessen fällt Karl auf, dass sie bei der herzlichen Begrüßung vor lauter vergessen haben, das Gastgeschenk zu überreichen. Das liegt noch unten im Büro und Karl und Tim machen sich also auf den Weg, diese Überreichung jetzt nachzuholen.
Tim und Karl begeben sich nach unten. Im Vorraum liegt das Geschenk, das später aber keine weitere Rolle mehr spielen wird. Aber aus dem Büro dringen Stimmen. Julia spricht mit ihrem Vater Eduard. Wir erfahren, dass die Versicherung nun nach 10 Verhandlungen zwischen Udos Vater und wahrscheinlich Knutzelspech 220.000 Mark zahlen will. Warum die Versicherung mehr zahlen will, als vertraglich festgelegt ist, kommt hier nicht ganz raus. Vielleicht wollen sie einfach den guten Kunden Eduard nicht verlieren. Weiter erzählt Udos Vater, dass das Geld jetzt auch schon angekommen ist auf seinem Konto. Dann wird es für TKKG interessant, denn vor 3 Tagen habe der Bilderdieb angerufen und er habe Eduard die Bilder zum Rückkauf quasi angeboten, nämlich für 75.000 Mark, die Hälfte der Versicherungssumme. Sprachlich war es uns hier jetzt nicht klar, ob der Verbrecher exakt 75.000 Mark gefordert hat oder ob er gesagt hat, die Hälfte der Versicherungssumme. Letzteres würde auf einen Insider hindeuten. Aber der Dieb wird ja wahrscheinlich auch ungefähr wissen, wie viel die gestohlenen Gemälde wert sind. Und vielleicht hat er einfach von Beginn an schon gesagt, mit einem Viertel des Wertes gebe ich mich zufrieden. Die Übergabe soll bereits heute Abend stattfinden, um 22 Uhr an der Henkerseiche. Udos Vater soll einen Briefumschlag mit Geld mitbringen und diesen in ein Astloch der Henkerseiche stecken. Der Erpresser droht, wenn Udos Vater die Polizei verständigt, dann würde die Burg in die Luft gesprengt oder mit Raketen beschossen. Total absurd und völlig unverhältnismäßig für einen Diebstahl in einer gerade mal 5-stelligen Erpressersumme. Wir erfahren weiter, dass die Gemälde abends bereits am Stamm lehnen. Theoretisch könnte Udos Vater die Gemälde dann einfach mitnehmen und kein Geld dalassen. Aber wahrscheinlich gilt die Drohung des Erpressers auch für diesen Fall. Und für den Fall, dass Eduard sich nicht auf diesen Handel einlässt, würde der Dieb die Bilder verbrennen. Julia rät nun ihrem Vater, er soll eben auf diesen Handel eingehen, denn eigentlich liegt der Familie Dröningen ja viel mehr an den Gemälden als an der Versicherungssumme, die können sie ja schlecht in die Zimmer hängen. Er soll also die 75.000 Mark dem Erpresser geben, das restliche Geld danach aber der Versicherung zurückzahlen.
Eine Bemerkung aus dem Off. In den nächsten Minuten können im Hintergrund möglicherweise Störgeräusche zu hören sein. Während der Aufnahme hat unser Nachbar nämlich den Heimwerker in sich entdeckt, sodass Gehämmere oder Gebohre es möglicherweise mit in die Aufnahme geschafft haben. Wir bitten, das zu entschuldigen.
So einen ähnlichen Fall gibt es auch in der Fernsehserie Ein Fall für zwei, von Nagel zu Nagel. Dort wird allerdings direkt die Versicherung kontaktiert und soll quasi die gestohlenen Gemälde zurückkaufen. Das ist für die Versicherung natürlich durchaus ein gutes Geschäft. Sie spart ja einen Teil der Versicherungssumme. Ob Eduard das einfach so von sich aus entscheiden kann, wir machen das, geben den Rest zurück, bin ich mir nicht ganz sicher. Zumal hier ja auch die Möglichkeit bestanden hätte, auf dem kurzen Dienstweg mit Nutzelspech zu reden. Wie wir wissen, ist der ja sowieso im Burghotel. Eduard gesteht Julia dann noch, dass er kurz überlegt hat, das restliche Versicherungsgeld zu behalten. Julia tut das aber als dumme Idee ab, denn dann könnten sie ja die Bilder nicht aufhängen. Denn wenn Knutzelspecht immer hier rumschnüffelt, dann würden die Bilder ja wahrscheinlich irgendwo im Keller verschimmeln. Beide wollen Udo und der TKKG-Bande allerdings nichts von dieser Übergabe sagen, denn Udo hätte so von TKKG geschwärmt, er scheint sie für die Helden der Detektivszene zu halten. Julia und Eduard tun das alles als Kindereien ab. Das Gespräch endet dann hier. Tim und Karl gehen weg, regen sich zuerst mal drüber auf, dass man ihre Arbeit als Kinderei abtut. Aber sie wollen natürlich den Fall übernehmen und abends auch in der Hengerseiche sein. Tim hat dann noch die Idee, von der er allerdings selbst sagt, dass er nicht weiß, wo sie herkommt und er hätte keinerlei Hinweise oder Beweise. Aber er glaubt, dass der blonde Typ, der mit ihnen angekommen ist, der Dieb ist.
Auf dem Weg zurück zu ihrem Zimmer treffen sie dann besagten blonden Rauschebart sogar nochmal in der Lobby. Und sie beobachten, wie er sich die dort ausgestellten Kunstwerke ganz genau anschaut. Karl hat sogar den Eindruck, dass der Typ hinter die Bilder schaut und genau wissen will, wie sie an der Wand befestigt sind. Das macht ihn natürlich gleich nochmal verdächtiger. Tim versucht ihn anzusprechen, aber der geht gar nicht auf diese Annäherung ein und verschwindet einfach. Dann wendet Tim allerdings nochmal einen Trick an und kann dem Rezeptionisten aus der Nase ziehen, wie dieser blonde Rauschebart-Typ heißt. Es handelt sich um einen gewissen Klaus Erwin Nipfel und er hat nur für eine Nacht gebucht. Tim und Karl gehen jetzt also wieder nach oben, informieren den Rest der TKKG-Bande, was sie belauscht haben und überlegen, wie sie denn in diesem Fall jetzt weiter vorgehen wollen. Karl teilt seine Beobachtung mit, dass Nipfel ja mit zwei Koffern angereist wäre und der kleinere davon scheint sehr schwer gewesen zu sein. So wie der Hausdiener diesen kleinen Koffer ins Haus getragen hat, hatte Karl den Eindruck, dass sein Arm immer länger wurde. Das hat auch Tim beobachtet, der bestätigt das. TKKG spekulieren nun, was denn in diesem kleinen schweren Koffer drin gewesen sein soll. Hatte Nipfel da möglicherweise die geklauten Gemälde drin, die er heute Abend zum Rückkauf bereitstellen will? Aber eigentlich sind Gemälde ja gar nicht so schwer. Und möglicherweise war er ja so schlau und hat die Gemälde in einer wasserdichten Kiste im Wald verbuddelt, sodass sie gar nicht mehr in die Nähe der Burg kommen müssen. Hat er vielleicht den Sprengstoff drin, mit dem gedroht wird, die Burg in die Luft zu sprengen? Da sie aber überhaupt keine weiteren Anhaltspunkte haben, ist es alles nur wilde Spekulation und sie wenden sich jetzt konkreterer Planung zu. Gabi und Klößchen sollen heute Abend nämlich auf ihrem Zimmer bleiben und das neben ihnen gelegene Zimmer von Nipfel beobachten, ob dieser das Zimmer verlässt und somit bei der Geldübergabe auftauchen könnte, während Tim und Karl sich auf die Lauer legen und die Henkerseiche beobachten wollen. Tim hat nämlich in der Lobby schon eine Wanderkarte entdeckt, auf der die Henkerseiche eingezeichnet ist. Diese scheint auch zu den lokalen Sehenswürdigkeiten zu gehören, denn auf der Karte ist auch vermerkt, dass sie ungefähr 250 Jahre alt und somit langsam schon am Ende ihres Lebens angekommen ist. Darüber kann Aborex, die über 1500-jährige Eiche, natürlich nur lachen. Der Name Henkerseiche für eine 250 Jahre alte Eiche kommt mir jetzt allerdings auch etwas seltsam vor. Henkerseiche klingt irgendwie so nach Mittelalter, wo man Leute noch irgendwie gelyncht hat. Damit eine Eiche dafür tauglich ist, braucht sie ja schon eine gewisse Größe und Stärke. Wir gehen also mal davon aus, dass diese Eiche mindestens schon, keine Ahnung, 50, 100 Jahre alt gewesen sein müsste, bevor sie als Galgen irgendwie tauglich war. Und ob man vor 150 Jahren in Deutschland noch Leute aufgehängt hat, bin ich mir nicht so sicher. Wir sind ja hier nicht im Wilden Westen. Nachdem die Planungen von TKKG, wie der heutige Abend weitergehen soll, jetzt abgeschlossen sind, kommt Udo und holt die Kinder zum Essen ab.
Im Speisesaal lobt Tim dann zuerst nochmal die Burg gegenüber Udos Mutter. Udos Vater hat sich entschuldigt Und der TKKG-Bande ist natürlich klar, warum. Dann kommt die Rede auf den wertvollsten Kunstgegenstand, den es in der Burg gibt. Das wäre nämlich ein Vertrag, ein handschriftlicher Vertrag aus dem Jahr 1600, der englisch-ostindischen Handelskompanie. Das wäre ein Vertrag, der wäre eingesiegelt zwischen zwei unzerbrechlichen Glasplatten und hätte die Größe eines Zeichenblockes. Wir haben das so verstanden, DIN A3. Auch dieser Vertrag ist natürlich den Gästen des Hotels zugänglich gemacht worden. Der hängt nämlich in Zimmer 309. Und 309 ist dann das Zimmer neben Nipfel und damit zwei Zimmer neben Gabi. Man hätte den Dröningen schon sehr viel Geld angeboten für diesen Vertrag. Aber wie die Gemälde ihnen auch wichtiger sind als die Versicherungssumme, ist ihnen hier natürlich auch der Vertrag wichtiger als Geld. Insofern haben sie alle diese Angebote abgelehnt.
Nach dem Essen ziehen sich TKKG, wie besprochen, zurück, geben vor, sie seien müde. Und spätestens ab 9:30 wollten sie ja die Tür von Nipfel bzw. die Henkerseiche beobachten. Tim und Karl beziehen also wahrscheinlich kurz nach 9:30 Posten im Gebüsch, wo sie die Henkerseiche im Blick behalten können und sehen, dass dort schon ein Paket am Stamm lehnt. Die erste Gelegenheit, den Bilderdieb zu schnappen, haben sie also offensichtlich schon verpasst. Aber der Dieb muss ja kommen und sein Geld abholen und TKKG hoffen, dass dann die Gelegenheit sein wird, diesen Dieb zu überwältigen oder zumindest zu identifizieren. Es wird 22 Uhr. Tim und Karl beobachten, dass Eduard kommt, das Paket prüft, offensichtlich zufrieden ist, weil er die Bilder darin findet und etwas in das Astloch der Henkerseiche steckt. Jetzt wird es natürlich spannend, denn wir erwarten, dass in den nächsten Minuten der Dieb kommt und sich seinen Briefumschlag abholt, aber nichts passiert. Das kommt den beiden natürlich komisch vor. Sie überlegen, ist der Dieb vielleicht hier die ganze Zeit schon in der Gegend gewesen, seit er die Bilder an den Stamm gelehnt hat? Hat er sich vielleicht auch hier irgendwo versteckt und die Henkerseiche nicht aus den Augen gelassen? Möglicherweise hat er uns gesehen, traut sich deshalb nicht ran. Aber nach einiger Zeit wird es Tim einfach zu dumm. Er ist zu ungeduldig und will jetzt nachgucken, was an der Henkerseiche denn genau Sache ist. Eine genauere Untersuchung ergibt, da ist zwar ein Astloch, aber in diesem Astloch ist kein Umschlag zu finden. Hat Eduard vielleicht nur so getan, als ob er das Geld hinterlegt und es heimlich doch für sich behalten? Aber dieser Gedanke wird dann auch schnell wieder verworfen, als Tim feststellt, dass dieses Astloch ziemlich weit reingeht. Es stellt sich nämlich heraus, dass das Astloch in den hohlen Stamm der Eiche mündet. Und als Tim einen Stein reinwirft, wird klar, dass dieser hohle Stamm offensichtlich nicht am Erdboden endet, sondern auch noch in eine Höhle oder einen Gang mündet.
Dieses Motiv, etwas in ein Loch reinzuwerfen und die Zeit zu messen, wie lange es denn braucht, bis man einen Aufschlag auf dem Boden hört, ist recht häufig. Eine Folge, an die wir uns erinnert haben, ist aus der Reihe die drei Ausrufezeichen, die Folge Vorsicht Strandhaie. Da werfen die drei nämlich auch einen Stein in einen Brunnen und Kim meint dann, sie hat jetzt die Zeit und sie könnte jetzt wirklich ausrechnen, wie tief der Brunnen wäre, aber sie hätte Ferien, da hätte sie jetzt keine Lust zu.
Dieser Übergabeort hat mich sofort an den Erpresser Dagobert erinnert, ein Kaufhauserpresser aus den frühen 90er Jahren. Zum Beispiel hatte der auch eine Geldübergabe anberaumt in einer Streugutkiste. Die Streugutkiste wurde dann stundenlang beobachtet, keiner kam, um das Geld abzuholen. Und bei einer späteren Untersuchung hat sich herausgestellt, diese Streugutkiste stand auf einem Gulli und Dagobert war schon längst unterirdisch mit dem Geld verschwunden. Da Dagobert allerdings erst in den frühen 90er Jahren sein Unwesen getrieben hat, kann das keine Inspirationsquelle für Stefan Wolf gewesen sein. Vielleicht war es sogar umgekehrt. Nachdem Tim jetzt also festgestellt hat, das Geld ist gar nicht mehr da, da unten gibt es anscheinend einen Geheimgang, fängt er an, wild zu spekulieren, dass dieser Geheimgang wahrscheinlich von der Burg irgendwo hinführt. Diesen Ausgang irgendwohin werden wir auf die Schnelle im dunklen Wald nicht finden. Also hoffen wir einfach mal, dass der Ausgang verschüttet ist, der Dieb nicht im Wald verschwunden sein kann, sondern zurück zur Burg muss. Und dann hoffen wir des Weiteren noch, dass dieser Gang auch, weil er ja bestimmt schon alt ist, halb verfallen ist, die Passage beschwerlich und langsam vonstatten geht. Wenn Tim und Karl jetzt so schnell sie können zurück zur Burg sprinten, hätten sie vielleicht noch eine Chance, dem Dieb zuvorzukommen und ihn am Ausgang des Geheimgangs zu erwarten. Das ist jetzt allerdings eine ziemlich kühne Hoffnung von Tim, Denn wir wissen, dass die Henkerseiche nur ungefähr 300 Meter von der Burg entfernt ist. Und je nachdem, wie lange Tim und Karl schon gewartet haben, bevor sie ungeduldig wurden und angefangen haben, die Henkerseiche zu untersuchen, hatte der Dieb schon einen ziemlich großen Vorsprung. Selbst wenn die Passage durch den Geheimgang beschwerlich sein sollte, 300 Meter sind jetzt nicht so eine weite Strecke, für die man Ewigkeiten brauchen könnte. Aber wie gesagt, die Hoffnung ist noch da und deshalb sprinten Tim und Karl jetzt zurück zur Burg.
In der Burg wecken Tim und Karl Udo und holen auch den Rest der TKKG-Bande. Der Eingang, der andere Eingang des Geheimgangs, befindet sich neben der Folterkammer, also dem Fitnessraum, und alle rennen runter. Währenddessen wird noch erzählt, dass Gabi und Willi ja die ganze Zeit Nipfels Tür beobachtet haben, aber Nipfel wäre nicht aus seinem Zimmer herausgekommen. Und Udo sagt, aus dessen Zimmer gibt es auch keine Möglichkeit, ungesehen aus dem Hotel herauszukommen, es sei denn, er wäre in den Burggraben gesprungen. Es sieht also im Moment so aus, als ob Nipfel eben doch nicht der Täter ist. Unten an der Folterkammer angekommen, sehen sie eine angelehnte Steintür. Es sieht also so aus, als ob der Erpresser noch nicht zurück ist, denn der würde natürlich die Tür komplett zumachen, sodass ein zufällig vorbeilaufender Gast die nicht bemerken würde. Und in der Tat, kurze Zeit später hören sie Geräusche von hinter der Steintür, die Tür öffnet sich, der Dieb kommt raus. Und wer ist es? Achim Knutzelspecht, der Versicherungsmakler. Er hat auch einen Umschlag in der Hand und damit ist klar, der kommt gerade von der Henkerseiche. Tim ist sich jetzt auch ohne weitere Begründung sicher. Hinter Knutzelspecht ist keine Organisation. Man muss jetzt also nicht befürchten, dass irgendwie Raketen auf die Burg abgeschossen werden. Knutzelspecht wäre wohl ein Einzeltäter. Tim hat jetzt hier auch seinen ersten Justus Jonas-Moment. Er erklärt nämlich allen, was sich hier gerade zugetragen hat. Knutzelspecht habe Eduard nämlich die Bilder gestohlen und wahrscheinlich auch anderen Kunden der Versicherung. Und weil er ja die Versicherungssumme kannte, hat er auch realistische Preise gefordert für den Rückkauf der Bilder. Er hat so also seinen Arbeitgeber mittelbar geschädigt. Knutzelspecht wird dann kurzzeitig in die Folterkammer eingesperrt. TKKG wecken Udos Eltern, die werden informiert und fallen aus allen Wolken. Die Polizei wird verständigt, Knutzelspecht wird verhaftet und weggebracht und gibt insgesamt 32 dieser Straftaten zu. Da es schon sehr spät ist, müssen jetzt alle wieder ins Bett. Und kurz bevor Tim einschläft, hört er noch, wie etwas in den Burggraben ins Wasser fällt. Es ist jetzt also, wir vermuten, ungefähr Mitternacht.
Am nächsten Morgen, wir sind also jetzt erst an Tag 2 der Handlung, treffen TKKG beim Verlassen ihrer Zimmer, als sie auf dem Weg zum Frühstück sind, auf dem Flur ihren Zimmernachbarn, der sich in Diskussionen mit Eduard und Julia befindet. Aus dem Zimmer 309 ist nämlich im Verlaufe der Nacht die wertvolle Handschrift, also der Ostindien-Vertrag, gestohlen worden. Der Gast aus Zimmer 309 behauptet, er hätte das Verschwinden schon gestern Abend bemerkt, als er vom Abendessen zurückkam. Gemeldet hat er es an der Rezeption allerdings erst heute Morgen. Damit ist er in den Augen der von Tröningens verdächtig und sie bitten ihn, sein Gepäck durchsuchen zu dürfen. Das lässt er irgendwie zähneknirschend zu, es wird allerdings natürlich nichts gefunden. Während dieser ganzen Diskussion kommt jetzt auch Nipfel, der, wie wir wissen, auf dem gleichen Flur untergebracht war, dazu, der jetzt an diesem Morgen abreisen will. Er hatte ja nur für eine Nacht gebucht. Und Tim besteht darauf, dass auch sein Gepäck durchsucht werden soll. Tim begründet das damit, dass der kleine Koffer, mit dem Nipfel gestern angereist ist und der gestern ja so wahnsinnig schwer aussah, heute total federleicht aussieht. Bei der Untersuchung stellt sich raus, dieser kleine Koffer ist leer. Und Nipfel behauptet, das wäre er gestern auch gewesen. Er hat den Koffer nur dabei, weil er auf dem Weg war, Einkäufe zu machen. Komplett leer ist der kleine Koffer allerdings nicht. Tim fallen kleine Splitter am Futter auf. Und fahrlässigerweise kostet er davon, steckt sich also einfach einen dieser Splitter in den Mund und stellt fest, das ist Kandiszucker. Und hier hat Tim jetzt seinen zweiten Justus-Jonas-Moment. Aus diesem einen Splitter Kandiszucker strickt er sich nämlich jetzt im Handumdrehen eine Theorie, die wie folgt aussieht. Nipfel hat sich gestern, während der Gast aus Zimmer 309 beim Abendessen war, irgendwie Zutritt zu diesem Zimmer verschafft. Wie er das gemacht hat, klären wir später, sagt Tim im Hörspiel. Dazu kommt es allerdings nie. Vielleicht gibt es dazu noch eine Auflösung im Buch, aber wie gesagt, das liegt uns leider nicht vor. Nipfel hat also die Handschrift aus Zimmer 309 geklaut. Diese wahrscheinlich inklusive der schützenden, einsiegelnden Glasplatten in einen wasserdichten Beutel gepackt. Diesen Beutel mit einem großen Brocken Kandiszucker, den er in seinem kleinen Koffer transportiert hat, beschwert und dieses ganze Konstrukt in den Burggraben geworfen. Das war das Platschen, was Tim gestern kurz vorm Einschlafen gehört hat. Des Weiteren war in diesen wasserdichten Beutel auch noch eine gewisse Menge an Kork eingepackt. Und die Überlegung ist jetzt, dass der Kandiszucker sich im Wasser des Burggrabens langsam auflöst. Irgendwann gewinnt dann der Auftrieb von diesem Kork, der in den Beutel reingepackt ist, die Überhand. Dieses ganze Konstrukt taucht auf und Nipfel könnte es aus dem Burggraben fischen, nachdem er inklusive Kofferkontrollen unbehelligt das Hotel verlassen hat. Mit diesem Vortrag kommt Tim der Wahrheit wahrscheinlich schon relativ nahe. Jedenfalls unternimmt Nipfel einen Fluchtversuch, der natürlich von Tim verhindert wird. Und bei dem folgenden Handgemenge verliert er seine blonde Perücke und auch einen Teil seines Barts. Und zum Vorschein kommt, oh Wunder, der Ohrfeigentyp aus dem Zug, Murat Hachet. Hier erhält das Hörspiel jetzt also seinen Titel. Der Trickdieb Murat Hachet war auf Burg Drachenstein eingemietet. Wir gehen mal davon aus, dass dieser Fluchtversuch auch auf dem Cover dargestellt ist, wo Tim und Karl einen Typen über die Burgbrücke verfolgen. Allerdings hatte der Illustrator hier wahrscheinlich mal wieder unvollständige Angaben vorliegen. Der Typ auf dem Cover ist nämlich rothaarig. Und weder Murat Hachet, der ja schwarzhaarig ist, noch Klaus-Erwin Nipfel mit seiner blonden Perücke passt zu diesem rothaarigen Typen. Nachdem jetzt auch Murat Hachet von der Polizei verhaftet wurde, ist das einzig Interessante, was an diesem Wochenende noch auf Burg Drachenstein passiert, dass genau um 11.58 Uhr im Burggraben diese beschriebene Trickkiste auftaucht. Es ist also alles genau so gewesen, wie Tim es vorher doziert hat. Den Rest des Wochenendes können TKKG also auf Burg Drachenstein einfach nur genießen und sich verwöhnen lassen. Das Ganze fängt natürlich beim Mittagessen an, wo Klößchen reinhaut wie gehabt. Und die Dröningens sind jetzt auch davon überzeugt, dass die TKKG-Bande ordentliche Ermittlungsarbeit leistet. Sie tun das Ganze nicht mehr als Kindereien ab. Sie sind voll beeindruckt und mit dieser Selbstbeweihräucherung endet das Hörspiel.
Bevor wir auf unsere Kategorien eingehen, wollen wir jetzt ein bisschen näher auf die Physik hinter diesem Kandiszuckertrick eingehen. Wir haben aus dem Hörspiel schon erfahren, dass es sich um zwei Glasplatten handelt, DIN A3 groß. Wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass sie 3 mm Dicke haben. Das ist schon recht viel für so etwas. Man kann da das Volumen ausrechnen und das Gewicht. Und wenn wir uns jetzt überlegen, dass wir der Einfachheit halber in dem Modell eine Korkschicht auf eine dieser Glasplatten aufbringen, und zwar genau mit derselben Grundfläche DIN A3. Der Auftrieb setzt sich dann zusammen aus dem Volumen der beiden Glasplatten und dem Volumen des Korks, beziehungsweise der Gewichtskraft des dadurch verdrängten Wassers. Das Gewicht der Glasplatten kann man ausrechnen. Das Gewicht des Korkes dann auch mit der unbekannten, die ja in dem Fall nur die Dicke der Korkschicht ist. Und wenn man die entsprechenden Gleichungen aufstellt und sie zum Beispiel per Hand löst oder auch mit einem Computer-Algebra-System, ich habe hier Maxima benutzt, dann kommt man darauf, dass man, damit es etwas Auftrieb hat, also ganz leicht nach oben schwimmt, 1,13 cm Kork auf eine Glasplatte aufbringen muss. Das sind etwa 1,4 Liter im Volumen. Man kann das Ganze natürlich auch noch mit Styropor bzw. mit aufgeschäumtem Styropor machen. Dann bräuchte man etwas weniger als 1 cm, ungefähr 1,2 Liter. Für ein realistischeres Modell, Murat Hachet hat es ja in einen wasserdichten Beutel gemacht, der dann luft- und wasserdicht verschlossen wurde. Dort bleibt dann auch noch ein bisschen Luft drin, die in dem Fall dann natürlich auch noch ein Volumen hat, sodass der Auftrieb etwas größer wird. Man wird wahrscheinlich auch nicht genau die 1,13 bzw. 1 cm Dicke nehmen, sondern etwas mehr, damit das Ganze auch etwas schneller nach oben geht. Dazu kommt der Kandiszuckerbrocken, der höchstwahrscheinlich mit einer Schnur an diesem Beutel befestigt ist. Allerdings nicht einfach so mit einer Schnur und zweimal drumherum gewickelt, wie man es in manchen Comics sieht, sondern vielleicht in einem Apfelsinennetz, sodass er viele kleine Löcher hat, sodass das Wasser genügend rankommt zum Auflösen, aber der Kandiszuckerbrocken doch schon sehr klein werden muss und nicht einfach so aus der Schnur rausrutschen kann. Denn dann könnte Murat Hachet ja überhaupt nicht irgendwie vorhersagen, wann seine Trickkiste nach oben schwimmt. Wie man das Ganze jetzt ins Wasser wirft, ist auch noch eine Frage. Wahrscheinlich so, dass die Schmalseite des Vertrages bzw. der Glasplatte ins Wasser eindringt und nicht die gesamte DIN A3 Grundfläche. Sie sind im dritten Stock, wahrscheinlich würden das die unzerbrechlichen Glasplatten aushalten, aber auch nicht aus jeder beliebigen Höhe. Also gehen wir mal davon aus, die Schmalseite ist es. Dann kommt es aber auch noch darauf an, wie tief denn der Burggraben ist. Denn wenn die Schmalseite reingeht, dann ist der Widerstand des Wassers recht gering. Aber er muss so groß sein, dass das Ganze abgebremst wird und langsam zum Grund des Burggrabens sinkt. und eben nicht mit voller Geschwindigkeit in den Boden, in den Schlick eintaucht und sich dort vielleicht sogar festsetzt, denn dann käme der Beutel gar nicht mehr hoch. Diese Frage nach, wie viel Kork denn eigentlich benutzt werden soll, die habe ich zum ersten Mal in dem Retro-Abteil-Podcast zum Trickdieb gehört und dachte mir, die könnte man doch mal beantworten. Und wie lange es jetzt nun dauert, bis sich so ein Kann des Zuckerbrocken auflöst, darauf wolltest du ja eingehen.
Dazu erstmal, warum nimmt Nipfel eigentlich Kandiszucker und nicht einfach einen großen Zuckerhut? Was ist da eigentlich der Unterschied? Es sieht so aus, als ob Kandiszucker ein großer Zuckerkristall ist oder zumindest aus sehr viel größeren Zuckerkristallen besteht als zum Beispiel ein Zuckerwürfel oder ein Zuckerhut. Das sind viele kleine Zuckerkristalle, die einfach nur zusammengepresst sind. Wenn man so ein gepresstes Gebilde dann in Wasser wirft, können die Wassermoleküle zwischen diese ganzen vielen kleinen zusammengepressten Kristalle eindringen, somit die Oberfläche sehr stark vergrößern. Und damit hatte ich damit gerechnet, dass sich ein Zuckerwürfel auf jeden Fall deutlich schneller in Wasser auflöst als ein Kandiszuckerstück. Dazu habe ich dann mal einen Versuch gemacht mit einem für mich überraschenden Ausgang. Ich habe nämlich einfach mal Zucker in unterschiedlichen Formen in Wasser angesetzt und beobachtet, wie lange es dauert, bis sich das von alleine auflöst, also ohne dass ich umgerührt habe. Dazu habe ich jeweils 7 Gramm Zucker in Form von einem Stück Kandiszucker, in Form von 2 Würfelzuckern oder in Form von einem Löffel Hagelzucker in Wasser angesetzt. Der Würfelzucker ist erwartungsgemäß sehr schnell zerfallen, hat sich aber nicht komplett aufgelöst. Man konnte einfach zusehen, wie innerhalb weniger Minuten aus diesem Würfel praktisch ein Häufchen Zucker geworden ist, der weiterhin auf dem Boden vom Glas gelegen hat. Nach ungefähr 20 Minuten konnte man bei dem Kandiszucker sehen, dass die Oberfläche schon deutlich angegriffen war. Die Oberfläche wurde porös, also auch da hat sich die Angriffsfläche für die Wassermoleküle vergrößert. Für mich überraschend war, dass tatsächlich der Kandiszucker sich als erstes aufgelöst hatte. Nach 3 Stunden war der völlig weg. Bei Hagelzucker und Würfelzucker bzw. dem Häufchen Zucker, das sich aus dem Würfelzucker entwickelt hat, konnte man nach 3 Stunden nicht wirklich eine große Veränderung sehen. Der Hagelzucker war zwar auch oberflächlich angegriffen, aber die Hagelkörner waren alle noch intakt. Und bis sich Hagelzucker und Würfelzucker komplett in Wasser aufgelöst hatten, hat es über 12 Stunden gedauert. Über 12 Stunden Würfelzucker, also gegenüber 3 Stunden Kandiszucker. Das hat mich wirklich überrascht. Der Zucker hat sich übrigens nicht gleichmäßig im Glas verteilt. Das habe ich nämlich getestet, indem ich vorsichtig mit einem Strohhalm einfach mal das Wasser gekostet habe. Einmal oben an der Oberfläche und einmal unten, da wo der Zuckerwürfel vorher gelegen hatte. Und oben hat es ganz normal nach Wasser geschmeckt und unten praktisch wie Zuckersirup. Trotzdem ist das Verhältnis Wasser zu Zucker offensichtlich entscheidend. Zum Vergleich habe ich nämlich ein genauso großes Stück Kandiszucker nochmal in 1 Liter Wasser versenkt, statt in 100 Millilitern. Und in 1 Liter hat sich dieses Stück in unter 2 Stunden aufgelöst. Mein Fazit aus dem Zuckerversuch ist, dass der Plan von Herrn Nipfel möglicherweise tatsächlich funktionieren könnte. Anfangs, als ich mir das nur angehört habe, hätte ich ja gesagt, ein so riesiger Kandiszuckerbrocken, der so schwer ist, dass er dem Hausdiener den Arm lang zieht, also ich gehe mal davon aus, dass der 15, 20, 25 Kilo gewogen haben muss. Da hätte ich gesagt, bis der sich auflöst, das dauert ewig. Da kann Nipfel jahrelang warten, bis seine Trickkiste wieder auftaucht. Nach diesem Versuch mit dem Kandiszucker und dem Würfelzucker bin ich der Meinung, dass es wirklich funktionieren könnte. Und dass man eventuell tatsächlich so einen großen Kandiszuckerbrocken braucht, damit das Ganze stundenlang unter Wasser bleibt und eben nicht sofort wieder auftaucht. Da hat sich Stefan Wolf also entweder auch mit Vorversuchen schlau gemacht oder hat sich gut beraten lassen. Das einzige Problem, was ich jetzt noch sehe, ist, kriegt man überhaupt so einen großen Kandiszuckerbrocken? Was ich nachgeschlagen habe, ist, dass die Kristallisation von diesen handelsüblichen Kandiszuckerstücken, die man halt in den Tee schmeißen kann, schon wochenlang dauert. Daraus würde ich schließen, dass die Produktion eines Kandisbrockens von 10 Kilo oder noch größer dann wahrscheinlich Jahre dauern müsste. Ob man sowas überhaupt herstellen kann, ob man sowas erwerben kann und was das kosten würde, ob das nicht eine Investition wäre, die meinen zu erwartenden Gewinn aus dieser geklauten Handschrift übersteigt, das sei jetzt mal noch dahingestellt. Insofern bin ich auch überrascht, dass Nipfel da einen Zuckerbrocken genommen hat. Das Ganze hätte doch mit Sicherheit auch mit einem Steinsalzklumpen funktioniert. Und an den ist wahrscheinlich einfacher heranzukommen als an so einen gigantischen Kandiszuckerbrocken. Was ich mich noch gefragt habe, ist, ob Nipfel da Vorversuche gemacht hat oder ob er irgendwie berechnet hat, wie lange es dauert, bis seine Trickkiste auftaucht. Die Tatsache, dass das Ding genau am Mittag auftaucht, spricht meines Erachtens dagegen. Wenn ich das irgendwie vorberechnet oder geplant hätte, dann hätte ich die Trickkiste irgendwann mitten in der Nacht im Dunkeln auftauchen lassen. Da hätte ich mich dann unbemerkt dem Burggraben nähern, das Ganze rausfischen können und unbemerkt abhauen. Das Ganze am Mittag machen, wenn das ganze Burghotel voller Gäste ist, stelle ich mir etwas schwierig vor, das Ganze unbeobachtet da rauszufischen. Allerdings ist diese Berechnung, glaube ich, auch nicht trivial. Die hängt von so vielen Faktoren ab, unter anderem von der Wassertemperatur des Burggrabens, dann auch noch davon, gibt es da vielleicht irgendwelche Strömungen. Denn in einem strömenden Gewässer wird sich der Kandiszuckerbrocken natürlich sehr viel schneller auflösen als in einem stehenden Gewässer, was ich bei einem Burggraben eigentlich voraussetze. Das ist wieder die gleiche Analogie, wenn ich Zucker in meinen Kaffee werfe und den einfach nur liegen lasse, dann habe ich irgendwann den Zucker konzentriert am Boden liegen. Wenn ich den ganzen Zucker in meinem Kaffee gleichmäßig verteilt haben will, macht es Sinn, mal umzurühren. Denn umrühren ist eigentlich das Gleiche wie Strömung. Ich verteile auf der einen Seite den schon gelösten Zucker gleichmäßig in der Flüssigkeit. Gleichzeitig sorge ich aber auch dafür, dass einfach der Konzentrationsgradient erhalten bleibt. Dass also nicht direkt um meinen Zuckerwürfel eine gesättigte Lösung entsteht, in die gar nicht mehr Zuckermoleküle aus dem Kristall übergehen können, sondern dass das abgeführt wird und ich immer eine sozusagen dünne Zuckerlösung rund um meinen Kristall habe, die noch Zuckerkristalle aufnehmen, sprich lösen kann. Außerdem spielt die Beschaffenheit des Burggrabens sicherlich auch noch eine Rolle. Wie du gesagt hast, wenn dieser Burggraben unten voller Schlamm ist und mein Kandiszuckerbrocken praktisch komplett in Schlamm eintaucht, da ist die Diffusion mit Sicherheit auch gestört und der Brocken löst sich deutlich schlechter auf, als wenn er im freien Wasser liegt.
Dann kommen wir nun zu unseren Kategorien. Wer war wie fallrelevant? Ich finde, es ist hier eine Tim-One-Man-Show. Er hat ja zum Schluss zwei Justus-Momente und erklärt alles. Er ist auch sonst derjenige, der am meisten redet. Er erkennt auch die ganze Geschichte mit der Henkerseiche und dem Astloch. Die einzige Sache, die er nicht selber machen kann, ist gleichzeitig an der Henkerseiche sein und Nipfels Zimmer beobachten. Da braucht er eine zweite Person. Im Hörspiel waren es Willi und Gabi, aber hier hätte ja auch Udo gereicht. Denn Udo ist auch noch fallrelevant. Er ist ja der Einzige, der weiß, wo der zweite Eingang des Geheimganges ist. Willi und Gabi, wie gesagt, beobachten die Tür. Bei Willi bin ich mir aber nicht ganz sicher, ob er überhaupt irgendetwas sagt, was mit dem Fall zu tun hat. Denn die Sache mit der Türbeobachtung erfahren wir auch nur vom Erzähler. Karl ist zwar bei vielen Dingen bei Tim dabei, macht aber auch keine eigene Aktion. Insofern, Schlussfolgerung, wir brauchen Tim und Udo und die anderen drei sind auch dabei. Welche Verbrechen wurden begangen? Da ist einmal Achim Knutzelspecht. Er begeht Diebstahl und Erpressung und er betrügt auch seinen Arbeitgeber, die Versicherung. Ich selbst bin aber nicht der Meinung, dass das Versicherungsbetrug ist im rechtlichen Sinne, denn er stellt ja keinen Antrag auf Auszahlung einer Versicherungssumme. Insofern schädigt er nicht direkt seine Versicherung. Als nächstes hätten wir Murat Hachet, der zum einen Körperverletzung begeht, indem er Klößchen ohrfeigt, und zum anderen Diebstahl des Vertrags aus dem Hotelzimmer. Eventuell vielleicht auch noch Einbruch, denn der Vertrag ist ja nicht aus seinem eigenen Zimmer gestohlen worden von ihm, sondern er muss ja dazu in das Zimmer eines anderen Gastes eindringen und falls der nicht gerade seine Tür offen gelassen hat, muss er irgendwie die Tür knacken. Herr von Dröningen denkt ja nur kurz drüber nach, das restliche Versicherungsgeld zu behalten, insofern ist das kein begangenes Verbrechen. Ob es allerdings rechtlich in Ordnung ist, das Ganze so zu machen, ohne die Versicherung zuvor zu informieren, glaube ich persönlich nicht. Denn sobald der Versicherungsfall eingetreten ist und Udos Vater das Geld der Versicherung, also die Versicherungsleistung, erhalten hat, gehören meinem naiven Verständnis nach die Bilder der Versicherung und eben nicht mehr Eduard. Wenn er also ohne der Versicherung Bescheid zu sagen von dem Dieb die Bilder zurückkauft, ist das meines Erachtens Ankauf von Diebesgut. Wahrscheinlich kann er sich nachträglich dann auch noch mit der Versicherung einigen, aber ganz sauber finde ich das nicht. Ein Aspekt, der hier dann noch relevant ist, ist die zeitliche Nähe. Die Auszahlung der Versicherungssumme und der Erpresseranruf bzw. die Geldübergabe finden ja innerhalb weniger Tage statt. Und das leitet jetzt über zu den offenen Fragen. Was wäre aber geschehen, wenn dazwischen, sagen wir mal, 10 Jahre vergangen wären? Wenn ich eine Versicherungssumme bekomme, dann muss ich die ja nicht zurückhalten für immer und ewig, bis mir irgendwann vielleicht der Dieb die Bilder wieder anbietet. Ich habe die dann schon ausgegeben, in dem Fall Eduard, und hat sich vielleicht neue Kunstschätze gekauft. Wenn also nach 10 Jahren dieser Bilderdieb kommt und mir die Bilder wieder anbietet und ich kaufe sie zurück, dann hat das meines Erachtens nichts mit der Versicherungssumme zu tun. Dann nehme ich irgendwelches Geld und dann ist das Ankauf und Diebesgut, Begünstigung von Hehlerei, aber kein Versicherungsbetrug.
Eine offene Frage für mich war noch, ob Murat Hachet mit seiner blonden Perücke und dem angeklebten Bart denn jetzt wirklich so unkenntlich ist, dass niemand ihn mehr irgendwie identifizieren könnte. Seine weiteren körperlichen Merkmale, also die Geiernase und die fleckige Haut, wird er ja immer noch haben. Aber vielleicht reicht es einfach, dass er auf den ersten Blick so anders aussieht. Willi kann er ja offensichtlich täuschen, der scheint keinen besonders geschulten Blick für Gesichter zu haben.
Was ich mich gefragt habe, ist, was wird genau untersucht, wenn ein Gast abreist? Im Zimmer des Gastes kann man natürlich recht schnell, während er unten an der Rezeption ist, nachschauen, ob noch alle Kunstschätze da sind. Aber Murat Hache zum Beispiel hat ja den Vertrag nicht aus seinem eigenen Zimmer gestohlen, sondern aus einem Zimmer eines anderen Gastes. Wenn also Murat Hache abreist und man in seinem Zimmer nachschaut, dann hätte man auch nicht festgestellt, dass es da einen Diebstahl gibt. Werden also, wenn ein Gast abreist, irgendwie immer alle Zimmer durchsucht? Das stelle ich mir sehr schwierig vor.
Außerdem stehen, hängen und liegen ja auch noch Kunstgegenstände offensichtlich in allgemein zugänglichen Räumen rum. Wir erfahren ja, dass Nipfel ein Kunstwerk in der Lobby sich anschaut. Sprich, die wären für den Dieb natürlich am einfachsten zugänglich. Und somit müsste man praktisch jedes Mal, wenn irgendein Gast abreist, sämtliche Kunstschätze, die irgendwo auf der Burg ausgestellt sind, immer noch mal kontrollieren. Da wird man ja überhaupt nicht mehr fertig. Und eine große Frage, die bei diesem Hörspiel bleibt, betrifft einfach die Versicherung. Warum gibt es überhaupt Verhandlungen, ob die Versicherung für den Verlust der Bilder jetzt 150.000 oder 220.000 Mark zahlt? Im Hörspiel wird gesagt, dass Knutzelspecht Spezialist für Hausratsversicherungen ist. Deshalb gehe ich mal davon aus, es geht hier um einen Versicherungsfall im Rahmen einer Hausratsversicherung, die die Dröningens abgeschlossen haben. Ich habe jetzt mal eine oberflächliche Recherche durchgeführt und will hier einfach mal präsentieren, was ich dabei über Hausratsversicherungen gelernt habe. Zunächst mal sind Hausratsversicherungen dafür da, Gebrauchsgegenstände abzusichern. Wenn ein Gebrauchsgegenstand abhanden kommt oder zerstört wird, erstattet die Versicherung den Neuwert davon. Wenn also bei einem Einbruch jetzt mein Sofa geklaut wird, dann kriege ich von der Versicherung die Summe, die notwendig ist, um mir ein neues Sofa zu kaufen, auch wenn mein altes geklautes schon 10 Jahre alt war. In dem Fall könnte ich also nach dem Versicherungsfall besser gestellt sein als vorher. Anders verhält es sich bei Wertsachen, die in der Hausratsversicherung mitversichert sind. Da wird generell nur der Wiederbeschaffungswert erstattet. Und das ist auch ein häufiger Streitpunkt zwischen Versicherungsnehmern und Versicherungen. Ich gehe mal davon aus, dass hier Knutzelspecht höchst selbst die Wertbestimmung der gestohlenen Gemälde vor kurzem durchgeführt hat. Das heißt, der Wert der gestohlenen Gemälde, 300.000 Mark, ist eigentlich unstrittig. Außerdem muss man noch wissen, dass Wertgegenstände allerdings in der Regel bei gängigen Hausratsversicherungen nur bis zu etwa 20% der Gesamtsumme mitversichert sind. Das heißt, wenn ich taxiert habe, mein gesamter Hausrat ist 100.000 Mark wert und bei einem Einbruch wird mir eine Rolex für 10.000 Mark gestohlen, dann kriege ich die komplett ersetzt. Wenn der Einbrecher aber außer der Rolex auch noch meinen Rembrandt für 50.000 Mark mitnimmt, dann gucke ich in die Röhre. Die Versicherung erstattet mir nämlich dann auch nur 20% meiner Maximalsumme, also 20.000 Mark, und nicht meinen realen Verlust von Rolex für 10.000 Mark und Rembrandt für 50.000 Mark. Wenn wir von dieser Konstellation ausgehen und die 150.000 Mark, die die Versicherung ursprünglich zahlen wollte, da zum Maßstab nehmen, wenn unstrittig ist, dass die Gemälde 300.000 Mark wert sind und nur in Anführungszeichen 150.000 Mark gezahlt werden sollen, gehen wir davon aus, dass da die Deckelung von Wertgegenständen greift, dass die Dröningens, also eine Hausratversicherung, im Gesamtwert von 750.000 Mark abgeschlossen haben. Wenn das gesamte Burghotel also vollgestellt ist mit irgendwelchen Wertgegenständen, wäre es für die Dröningens wahrscheinlich eine gute Idee, das Ganze nicht über ihre Hausratsversicherung laufen zu lassen. Oder die müssten sie auf enorme Summen erhöhen und sich dann an den Prämien doll und dämlich zahlen, sondern eine extra Wertgegenständeversicherung abzuschließen. Die gibt es nämlich auch. Erschwerend kommt noch hinzu, dass eine normale Hausratsversicherung zwar bei Einbruchdiebstahl zahlt, nicht aber bei einem einfachen Wegnahmediebstahl. Das heißt, der Dieb muss erstmal ein Hindernis überwinden und sich Zutritt zu meiner Wohnung verschaffen. Er muss also entweder die Tür aufbrechen oder mir den Schlüssel klauen oder sowas. Wenn ich ihm praktisch Zutritt gewähre, und das machen die Dröningens ja damit, dass sie die Wertgegenstände in den Zimmern ihrer Gäste ausstellen, greift die Hausratsversicherung wahrscheinlich gar nicht.
Also in dem Fall ist es dann so, wenn der Gast den Kunstgegenstand aus seinem eigenen gemieteten Hotelzimmer stiehlt, dann werden die Dröningens wahrscheinlich kein Geld von der Versicherung bekommen. Wenn, wie im Hörspiel hier Murat Hachet, den Vertrag aus dem Zimmer eines anderen Gastes stiehlt, bin ich der Meinung, da muss er sich da Zutritt verschafft haben. Und als Richter würde ich immer davon ausgehen, dass ein Hotelgast sein Zimmer verschließt, dass das in dem Fall dann also ein Einbruchsdiebstahl war. Da hätten die Dröningens dann also Geld bekommen.
Da das Ganze jetzt aber auch noch in einem gewerblichen Kontext stattfindet, in einem Hotel, greifen da wahrscheinlich nochmal komplett andere Policen. Und mit einer Hausratsversicherung wäre das hier jetzt sowieso ein komplett falscher Fall.
Kommen wir nun zum Fazit. Mir gefällt der Trick von Murat Hachet sehr gut. Man konnte da sehr viel recherchieren und auch mit Physikwissen konnte man da sehr viel ausrechnen. Das hat mir gefallen. Ich finde generell Hörspiele immer gut, bei denen so ein, ich sage jetzt mal, wissenschaftlicher Hintergrund besteht. Da lerne ich auch heutzutage, nach vielen, vielen Jahren, nachdem ich das Hörspiel das erste Mal gehört habe, immer noch was dazu. Es ist eine Tim-One-Man-Show, hat mir persönlich jetzt nicht ganz so gut gefallen beim bewussten Hören. Auffällig ist, dass, als Karl sagt, der Koffer war sehr schwer, Tim gleich einwerfen muss, habe ich auch gesehen. Es gibt Hörspiele, bei denen die Handlungen etwas anders verteilt sind, wo die einzelnen TKKG-Mitglieder mehr machen, die mir persönlich dann auch besser gefallen. Es ist ein Hörspiel, was dennoch recht kurzweilig ist, was man auch gut im Hintergrund hören kann, was ich allerdings nicht zu meinen persönlichen Favoriten zähle, von mir deshalb ein Neutral.
Dem kann ich mich im Grunde genommen anschließen. Als Aufhänger für Recherchen ist dieses Hörspiel ergiebig. Ich hätte sonst mit Sicherheit keinen Grund gehabt, mich mit Hausratsversicherungen zu beschäftigen. Persönlicher Eindruck von mir ist noch, dass ich einfach die Stimme des Erzählers in diesem Hörspiel relativ unsympathisch finde. Erik Wessen hatte auch nur einen kurzen Einsatz als Erzähler bei den TKKG-Hörspielen. Man hört ihn nur in den Folgen 57 bis 60. Für mich persönlich ist es Glückssache, weil, wie gesagt, ich mag diese Stimme einfach nicht. Auch ich würde sagen, diese Folge kann man sich gut anhören. Zu den Highlights der TKKG-Serie gehört sie nicht. Auch ich würde sie mit neutral bewerten. Und damit sind wir am Ende angelangt und es bleibt nur noch, uns zu verabschieden. Bis zum nächsten Mal.